Unsere heutige Folge UnternehmerInnen der Zukunft führt uns mal wieder nach Österreich und zwar zu Christian Markreiter. Er ist Geschäftsführer von Natura Biomart und produziert ein, ich sage mal, Low-Involvement-Produkt, nämlich Müllbeutel, aber Müllbeutel mit einem besonderen Feature, denn sie sind kompostierbar und damit besonders nachhaltig. Wie man auch mit solchen Produkten auf Amazon und generell im E-Commerce sehr erfolgreich sein kann und was für unfassbare Umsätze man mit solchen Produkten machen kann, was ich vorher nicht gedacht hätte. Alles das hat er uns verraten im Podcast. Ich kann sagen, absolute Hörempfehlung, sehr inspirierend in diesem Nachhaltigkeitsumfeld. So viel kann man, glaube ich, verraten. Achtstelliges Umsatzbusiness aufzubauen. Die ganze Story von Christian und Natura Biomart gibt's jetzt. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir haben uns im Jänner für das Fulfillment by Merchant, also Prime durch Verkäufer im Prinzip, beworben. Da waren wir jetzt in der Testphase und das wurde vor 2 Wochen bestätigt, dass wir da jetzt teilnehmen können. Und dadurch erwarten wir uns auch eine Umsatzsteigerung, was generell jetzt in den bestehenden Märkten zu erwarten ist. Also da haben wir schon große Ziele, was wir da in Zukunft erreichen wollen. Ja.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Moin aus Hamburg und Servus nach Tirol. Hallo Christian.
Hallo Jan.
Ihr seid im besten Sinne des Wortes ein Familienunternehmen mit eurem Unternehmen Natura Biomart, das du, so habe ich es vorher recherchiert, tatsächlich von deinen Eltern übernommen hast. Und ihr seid in einem Segment unterwegs, wo ich mich vorher gefragt habe, ist das eigentlich ein klassisches E-Commerce-Produkt oder ist das nicht etwas, was man eher so im stationären Handel kaufen sollte? Es geht bei euch vor allem um Müllsäcke. Ist das richtig?
Ja, genau. Wir vertreiben Müllsäcke in jeglicher Art, egal ob kompostierbar aus Maisstärke, Papiersäcke oder Recycling-Müllbeutel.
Okay. Und das schon ziemlich lange, wenn du es irgendwie von deinen Eltern das Geschäft übernommen hast. Ich vermute mal, wir sind so zumindest grob in dem gleichen Alter. Wie lange gibt es das Unternehmen schon?
Das Unternehmen gibt es seit 1996 und seit 1996 experimentieren meine Eltern mit Biokunststoffen rum.
Und der Vorteil ist, gegenüber jetzt normalen Müllsäcken ist es vor allem umweltfreundlicher, weil weniger Plastik am Ende irgendwo landet.
Ja, genau. Also die kompostierbaren Beutel sind aus Maisstärke hergestellt oder aus Kartoffelstärke beziehungsweise aus verschiedenen nachwachsenden Materialien. Und wenn diese in einer industriellen Kompostieranlage landen, dann verrotten die Beutel innerhalb von wenigen Wochen.
Und erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, solche Produkte auf einmal auf den Markt zu bringen? Was war so der Background deiner Eltern?
Der Background meiner Eltern hat eigentlich genau gar nichts mit diesem Business zu tun. Sie hatten zwar eine Wirtschaftsausbildung, aber mit Biokunststoffen genau gar nichts zu tun. Wie es das Leben so spielt, hatten sie Kontakte. Der hat sie dann in dieses Feld vorgestellt und die Produkte hatten sie interessiert. Sie hatten das dann aufgebaut und es hat dann im Prinzip mit den Müllbeuteln angefangen. Und wie man gemerkt hat, okay, das funktioniert, sind weitere Produkte dazugekommen, Obst- und Gemüsebeutel, Verpackungen und so weiter und so fort. Und das Ganze dann eben in den letzten 30 Jahren mittlerweile schon. Und so ist man immer am Schauen, dass sich eben das Produkt weiterentwickelt, aber auch, dass man neue Produkte auf den Markt bringt.
Okay, wie ist so die gesamte Range von Produkten, was man so mit Müllbeuteln angefangen hat?
Ja, es waren, wie erwähnt, vorher nur die kompostierbaren Bioabfallbeutels oder Bioabfallsäcke, so wie sie in Österreich heißen. Ja, da ist mein Vater zu Beginn von Kompostieranlage zu Kompostieranlage gesprungen und hat die Säcke vorgestellt und die Menschen probiert zu überzeugen. Diese sind dann bei dem Bürger relativ schnell und gut angekommen. Und wie sich diese Beutel dann entwickelt haben, sind Handelsketten auf uns zugekommen, weil sie eben kompostierbare Obst- und Gemüsebeutel haben wollten. Und im Hintergrund haben wir auch schon an diversen Verpackungslösungen gearbeitet. Jetzt in den letzten Jahren haben wir uns auch viel auf Papierbeutel entwickelt und eben auch auf die Recycling-Plastikbeutel, weil durch die Plastics and Plastic Waste Regulation von der EU werden auch Recyclingprodukte stark in den Fokus gebracht. Und so schauen wir immer, dass wir mit der Zeit gehen und unsere Produkte und unser Business den aktuellen Gegebenheiten anpassen.
Jetzt klingt das, und du hast es eben auch schon anklingen lassen, schon sehr stark nach einem B2B-Geschäft, was dann über die in Deutschland würde man sagen, die Rewes, Aldis, Pennys, Lidls vertrieben wird. In Österreich ist es dann wahrscheinlich eher Billa und Hofer und wie sie heißen. Ist das eine richtige Annahme, dass ihr vor allem eigentlich ein B2B-Geschäft aufgebaut habt?
Ja, also 95% von unserem Umsatz stammt von B2B-Kunden. Wie du schon richtig angesprochen hast, von den bekannten Handelsketten, aber auch Kommunen, Hausmeisterverwaltungen etc. etc. Also das Feld ist relativ groß im B2B-Bereich, ja.
Erzähl mal, wie ihr das angefangen habt. Also, dass dann vielleicht eine Handelskette vorbeikommt, verstehe ich. Aber du hast ja schon gesagt, ihr habt auch andere B2B-Zielgruppen, wo ihr dann also gar nicht an den Handel verkauft, sondern an B2B-Verbraucher. Wie gestaltet man B2B-Vertrieb für, ich sag mal, ein Low-Involvement-Produkt wie Müllbeutel?
Vor 30 Jahren war das natürlich noch ganz anders als heute. Vor 30 Jahren war viel Kundenbesuch, man hat viel über Telefon gemacht. So hat man die verschiedenen Kunden oder Gemeinden auch akquirieren können. Mittlerweile läuft das auch schon relativ digital ab. Also wir können sagen, dass circa ein Drittel unserer B2B-Umsätze kommt auch schon online durch unseren eigenen B2B-Webshop. Und man hat sich dann Anfang der 2000er Jahre dazu entschieden, wenn die Produkte so gut bei den Bürgern der Gemeinden oder Städte ankommen, warum probieren wir es mal nicht mit einem B2C-Webshop? Und da haben wir dann Anfang der 2000er Jahre, ich glaube, das war sogar 2004, wo wir damit begonnen haben, hatten wir dann einen eigenen Webshop, aber der ist halt so dahingedümpelt, ja, weil, ja gut, es war damals online, war noch nicht so, wie es jetzt mittlerweile ist. Aber es hat sich schön langsam immer entwickelt. Wir hatten immer mehr Kunden. Der Großteil kommt natürlich aus Deutschland als größter Markt in Europa oder in der EU. Und so hat sich das Ganze dann eigentlich in den Anfang der 2000er Jahre schön weiterentwickelt.
Es gibt ja immer Produkte, wo ich mich so verschätze, wie groß das Geschäft eigentlich ist. Beispiele sind so, ich sag mal, Gummibänder, oder irgendwie Büroklammern, wo man denkt, das sind eigentlich so günstige Pfennigartikel und wo ich denke, wie kann man damit eigentlich Geld verdienen? Aber dann ignoriert man wieder, wie riesig die Zahlen eigentlich sind, wie viele Menschen Gummibänder brauchen oder Büroklammern. Oder in eurem Fall, das fällt mir nämlich auch bei mir so ein bisschen in diese Kategorie gedanklich, einfach Müllbeutel. Jeder einzelne Müllbeutel ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber jeder von uns hat dann doch jeden Tag, jede Woche Müllbeutel in der Hand. Gib uns mal so ein Gefühl, wie groß dieses Geschäft bei euch mittlerweile ist.
Also was die rein kompostierbaren Müllbeutel angeht, da haben wir einen besseren Überblick, weil wir in Deutschland eine eigene Produktion haben. Da verkaufen wir Hunderte von Millionen an kompostierbaren Müllbeuteln. Dazu kommen dann auch natürlich die Papierbeutel und die Plastikbeutel aus Recyclingmaterial. Also jetzt nur für unsere Größe sind es schon über 600 Millionen Müllbeutel, die man so im Jahr verkauft. Und es ist eigentlich schon Wahnsinn, welche Mengen das sind, obwohl wir jetzt nicht die größte Firma in diesem Bereich sind.
Ich wollte gerade fragen, mit 600 Millionen Müllbeuteln, was hat man da mal so über den dicken Daumen geschätzt für einen Marktanteil?
Im Kompost, also man muss immer zwischen den Segmenten unterscheiden, wenn es im kompostierbaren Müllbeutelsegment geht, da sind wir klarer Marktführer in Europa mit Abstand. Da beliefern wir eben sämtliche Handelsketten, bekannte Gemeinden, Städte etc. etc. Jetzt von uns, von der Gruppe, der Umsatz bewegt sich bei ca. 55 Millionen Euro. Wobei 80% machen kompostierbare Verpackungen und Müllbeutel aus.
Wow, okay. Also hoch achtstellig mit am Ende sehr günstigen Produkten wie Müllbeutel. Damit ich es nochmal verstehe, kompostierbare Müllbeutel. Wenn ich das als Endverbraucher kaufe, okay, dann kommt das bei mir zu Hause in der Küche irgendwie in den Mülleimer. und danach wird es dann irgendwann von der Müllabfuhr abgeholt. Was ist der Use Case, wenn ihr städtische Kunden, Gemeinden zum Beispiel habt? Das ist dann für die öffentlichen Mülleimer, die irgendwo in öffentlichen Gebäuden stehen, oder wie nutzen die eure Produkte?
Also in Österreich und in Skandinavien, wo wir auch Vertriebsbüros haben, ist es so, dass zum Beispiel, du wohnst ja in Hamburg, angenommen die Stadt Hamburg würde bei uns die Müllbeutel kaufen, die kompostierbaren, dann verteilen diese die an den Bürger. In Österreich ist es so, dass die Gemeinden kaufen die kompostierbaren Müllbeutel, weil sie sagen, wir wollen sortenreine Bioabfälle haben. Und die verteilen diese dann an die Bürger und die Bürger verwenden die Bioabfallbeutel. Wie du sagst, sie geben das in den Eimer, es kommen dann die Bioabfälle rein und diese wird dann von der Müllentsorgungsfirma abgeholt und dann in der Kompostieranlage verwertet.
Also das ist ja Serious Business mit über 50 Millionen Umsatz, das kann man ganz klar sagen. Wie bist du denn in das Geschäft reingewachsen, nachdem deine Eltern das vor jetzt ja dann so ja, mehr als 30 Jahren gegründet haben? War das für dich von Anfang an klar?
Also reingewachsen bin ich eigentlich schon immer, weil ich auch als Kind oder als Teenager schon in der Firma im Sommer ausgeholfen habe, in den Ferien, sei es im Lager oder Auftragsbearbeitung, bin ich da so langsam reingewachsen. Aber natürlich, je älter dass ich geworden bin und nach meinem Studium, war dann eigentlich schon klar, dass ich die Firma übernehmen will, weil unsere Familie selber sehr umweltbewusst lebt und wir dann eben auch das Familienunternehmen weiterführen wollen.
Was hast du studiert? Was ist dein Background?
Ich habe Wirtschaft studiert. Mein Bachelor habe ich am Management Center in Innsbruck gemacht und meinen Master habe ich in Kanada gemacht.
Okay. Wie viel von eurem Geschäft, von diesen 55 Millionen, gibt uns mal so ein Gefühl, wie sich das heute aufteilt in B2B versus B2C und so in die verschiedenen Ländermärkte?
Also ja, wie du gesagt hast, die 55 Millionen beinhalten B2B und B2C und B2C macht ungefähr 1,5 Millionen Euro aus.
Okay.
Und von den Ländern her, über Amazon verkaufen wir Paneo, also in den 4 großen plus UK und dann natürlich noch in Belgien, Holland. Und zusätzlich zu dem verkaufen wir dann auch noch in Nordamerika, was jetzt die USA und Kanada sind.
Okay, also schon internationales Setup. Du hast gesagt, ihr habt einen eigenen B2B-Webshop. Gibt es auch einen B2C-Shop, einen eigenen?
Es gibt auch einen eigenen B2C-Shop, genau, ja.
Erzähl mal, wie der Start bei euch auf Amazon funktioniert hat. Mhm. Kompostierbare Müllbeutel, würde ich sagen, ist intuitiv gesagt nichts, was man jetzt unbedingt sofort auf Amazon suchen würde. Also erstmal muss man wissen, dass es die in kompostierbar gibt. Und ich hätte jetzt behauptet, der primäre Einkaufsort für Müllbeutel ist dann doch immer irgendwie im Drogeriemarkt oder im Supermarkt, wenn man so seinen Wocheneinkauf macht. Und nicht das, wo man sagt, da gehe ich jetzt zu Amazon oder zu irgendeinem anderen Online-Marktplatz. Wie war da so eure Lernkurve? Wie war euer Start?
Ja, also der Start von unserem eigenen Webshop war ja Anfang der 2000er. Und da hat sich natürlich nicht viel getan, weil wir haben uns selber gefragt, wer kauft Müllbeutel jetzt, egal in welcher Form, online. Und der Webshop, der ist dann, ich sage mal so dahin gedümpelt. Ja, man hat sich zwar drum gekümmert, aber es war immer so nebenbei. Und wir hatten dann im Jahr 2014, habe ich mal gesagt, okay, ich probiere das mal mit Amazon. Wir fangen mal mit Deutschland an, schauen wir mal, wie das funktioniert. 2014 hat es überhaupt nicht funktioniert, deshalb haben wir uns dann entschlossen, okay, wir lassen das Ganze, wir konzentrieren uns mal auf unseren eigenen Webshop und schauen wir dann mal, wie das so weiterläuft. Ich war dann 2017 zusammen mit meiner Partnerin, die auch im Unternehmen ist, bei der Wirtschaftskammer Österreich in Innsbruck auf einer Veranstaltung, wo von Amazon jemand da war. Wir haben uns das angesehen und wir haben dann gesagt, okay, ja, das hört sich interessant an, könnte man wieder ausprobieren. Ich habe dann auf Amazon recherchiert und habe gesehen, dass unsere Produkte weiterhin, die wir damals in 2014 gelistet haben, zum Verkauf stehen. Jetzt nicht direkt von uns, sondern von einem Partner von uns, der die Produkte auch bei uns kauft. Und wir haben dann gesagt, okay, die Produkte, die haben keine guten Bewertungen, die Bilder sind nicht gut, die Texte sind nicht gut. Ich glaube, das können wir selber besser. Und dann haben wir 2017 gesagt, okay, wir fangen wieder von neu an. Wir haben dann die Brand Registry Prozess sind wir dann durchgelaufen. Eben, wir haben unsere Zertifikate hochgeladen und eines Tages hat uns dann der Anwalt angerufen und hat gesagt, Amazon hat sich bei mir gemeldet, weil ihr habt da angeblich was gemacht, ob das Spam ist, ob das überhaupt stimmt. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben bei Amazon unsere Marke registriert, die Marke Biomat. Also es kann durchaus sein, dass die bei euch anrufen. Und er hat gesagt, ja, okay, dann bestätige ich das, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und dann hatten wir eben die Marke registriert, wir konnten dann unseren Brandstore machen. Und so haben wir dann die Produkte 2017 aufgebaut. Wir haben begonnen zuerst mit FBM, also dass wir alles selber verschicken. Und im Jahr 2019 habe ich mir dann gedacht, okay, weil Prime ist ja dann immer größer geworden. Ja, also da wurde dann richtig Werbung gemacht und viele meiner Freunde und ich selber hatte auch Prime. Und da haben wir gesagt, okay, fangen wir mal mit Prime in Deutschland an. Und das hat relativ gut funktioniert. Also wir haben da eigentlich ohne großen Aufwand haben wir unseren Umsatz steigern können. Und wir haben dann gesagt, okay, in Deutschland funktioniert es so gut. Jetzt machen wir Pan-EU. Und wir haben dann 2021 mit Pan-EU begonnen, ohne UK. Ja, dann hat sich das Ganze so entwickelt. Wir haben mit Pan-EU, das hat gut funktioniert. Italien, Frankreich waren immer sehr stark und 2023 hatten wir dann mit USA begonnen, 2024 mit Kanada und 2025 haben wir dann gesagt, okay, wenn wir USA und Kanada machen können, dann können wir UK auch machen. Und so hat sich dann eben noch UK dazu geschlichen und jetzt sind wir in 2026 und wir sind dann, würde ich jetzt mal behaupten, in allen nennenswerten Märkte, wo Amazon auch tätig ist.
Und wie ist da so die Wettbewerbssituation? Also ich muss sagen, dass mir die Kategorie nicht super bekannt ist, kompostierbare Müllbeutel. Wie seht ihr das?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Kategorie nicht so bekannt ist, weil wenn man mit anderen Leuten spricht und man sagt, ja, wir verkaufen das auf Amazon. Oh ja, okay, habe ich gar nicht gewusst, weil viele Leute da einfach nicht aufdenken, dass man das auch bei Amazon kaufen kann oder generell online. Und die Wettbewerbssituation in der EU ist relativ überschaubar. Es gibt ein paar Player, wobei wir der größte sind, aber es ist überschaubar, es ist handelbar, man hat sich immer so im Blick. USA ist da ein anderes Kapitel. Also ich habe ja 2 Jahre lang in Kanada gewohnt. Ich weiß, dass USA ein hartes Pflaster ist, aber die USA ist mehr als ein hartes Pflaster. Die Konkurrenzsituation, vor allem aus Asien, ist natürlich sehr hoch. Und bis man in USA einfach mal vom Amazon-Algorithmus erkannt wird, da vergehen einfach Jahre. Und von dem her ist die Konkurrenzsituation in USA deutlich schwieriger als in Europa.
Also das überrascht mich. Also ich hätte gar nicht erwartet, dass jetzt so gerade das Thema kompostierbare Müllbeutel in den USA so riesengroß ist. Da hätte ich immer Europa eher als Vorreiter vermutet.
Europa ist definitiv der Vorreiter, speziell was B2B angeht. Was B2C angeht, ist es einfach in USA anders strukturiert als bei uns, weil da einfach keine Städte oder Gemeinden die Abfallentsorgung für die Bürger organisieren. Das heißt, der Bürger ist für sich selber verantwortlich im Prinzip, falls er das machen will. Und Kalifornien ist da eben ein großer Vorreiter, beziehungsweise die West- und die Ostküste generell. Und da ist dann natürlich schon eine andere Masse an Menschen, die Beutel dann eben kaufen kann, wie jetzt in Europa.
Lass uns noch einmal kurz zurückspulen. Du hast ja jetzt ganz schön beschrieben, was ihr so nach und nach gemacht habt, um euer Amazon-Business dann in weitere Märkte auszurollen. Du hast aber davor erzählt, dass der erste Anlauf 2014 nicht erfolgreich war. Und man kann ja häufig am besten lernen aus Fehlern, die andere gemacht haben. Was würdest du denn rückblickend sagen, habt ihr damals nicht gut gemacht und dann 3 Jahre später eben doch gut gemacht, sodass der zweite Anlauf funktioniert hat, aber es beim ersten Mal eben nicht geklappt hat?
Ich glaube, man hat sich einfach darauf verlassen, dass wenn man auf einen Marktplatz geht, dass das dann von selber läuft. Dass man dann sagt, okay, jetzt sind x Produkte auf dem Marktplatz Amazon und die Leute finden das schon. Wahrscheinlich hat auch die Erfahrung gefehlt, wie kann man die Produkte bewerben, was muss man tun, dass die Leute diese Produkte finden. Und wie wir das dann 2017 neu ausgerollt haben, haben wir uns deutlich mehr damit beschäftigt, was man nicht nur werbetechnisch machen kann, sondern auch SEO-technisch, aber auch von den Bildern her. Von den Bildern her haben wir extrem viel dazugelernt, dass man einfach die ersten 4 oder 5 Bilder, die bei Amazon bei einem Produkt angezeigt werden, die Bilder müssen sitzen, damit der Kunde so wenig wie möglich lesen muss, aber trotzdem alle Informationen bekommen kann, nur anhand der Bilder. Das haben wir natürlich im Laufe der Jahre oder probieren wir zumindest zu perfektionieren. Ausgelernt hat man eigentlich nie. Aber ich glaube, das waren eigentlich die Hauptpunkte, warum wir 2014 nicht so erfolgreich waren, wie wir jetzt dann die Jahre später geworden sind.
Ja, jetzt sagst du, ausgelernt hat man nie, das stimmt wahrscheinlich auch, aber irgendwo muss man ja zumindest anfangen zu lernen. Wie habt ihr euch dieses Wissen in die Organisation geholt? Machst du das? Hast du da ein Team, die darauf spezialisiert sind? Also wie war euer Setup, das euch dann eben doch erfolgreich gemacht habt?
Also im Jahr 2017, da war es komplett oder waren wir komplett alleine, das war ich und meine Partnerin. Da haben wir uns eigentlich alles selber angeeignet. Ja, sei es jetzt der Produktupload, SEO, die Werbung, was auch immer dazugehört. Es ist aber mittlerweile eben so groß geworden, dass wir jetzt 3 Personen in unserem E-Commerce-Bereich sind und die Amazon Day-to-Day Dinge, die werden jetzt von den Kolleginnen im E-Commerce-Team bearbeitet und gemacht.
Und E-Commerce ist dann nach wie vor in Anführungsstrichen nur Amazon in all den von dir genannten Märkten und der Webshop, aber nicht noch weitere Marktplätze?
Wir verkaufen auch noch auf eBay und auf Kaufland, wobei der Umsatz, den wir bei eBay und Kaufland generieren, bei weitem nicht das Level erreicht, das wir bei Amazon haben.
Und habt ihr euch mal so, ich sag mal, eher Nischenmarktplätze angeguckt? Ich hätte jetzt in eurem Beispiel sofort zum Beispiel an Avocado Store gedacht, die ja sich sehr so dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit verschrieben haben.
Es ist witzig, dass du Avocado Store ansprichst. Da waren wir auch 2 oder 3 Jahre lang gelistet. Nicht nur mit unseren kompostierbaren Beuteln, sondern auch mit den Papierbeuteln. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben dann gesagt, nach 2 Jahren, bringt sich nichts, lassen wir.
Okay. Dann, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer bei euch so unter die Motorhaube gucken, wie dann operativ das Setup aussieht. Ihr werdet, wenn ihr einen eigenen Webshop habt, sicherlich auch eigenen Versand machen. Nutzt ihr das auch fürs gesamte Amazon-Geschäft oder nutzt ihr eher FBA?
Für unser Amazon-Geschäft haben wir eben mit FBM begonnen und wir haben das FBM in den letzten 2 Jahren stark ausgeweitet, weil es war vorher nur für Deutschland und Österreich, haben das jetzt aber ausgeweitet auf Belgien, Holland und Frankreich und Italien. Und ich würde sagen, dass wir eigentlich mehr über FBM verkaufen als über FBA, weil wir bei FBM mehr Produkte oder eher Produktvariationen haben als über FBA.
Und kannst du erklären, warum ihr euch in welchem Fall für FBM und wann für FBA entscheidet?
Für FBA war es bei uns so, dass wir uns deshalb entschieden haben, weil wir verkaufen auch die Rollen einzeln. Also nicht nur in 2er-, 3er- oder 4er-Sets oder wie auch immer, sondern auch einzeln. Damit sind wir eigentlich groß geworden. Und der Versand einer einzelnen Rolle aus Österreich nach Deutschland macht überhaupt keinen Sinn. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wenn wir mit FBA beginnen, damals in 2019, fangen wir mit den einzelnen Rollen an, weil der Versand über FBA für uns deutlich billiger ist, als wenn wir das selber versenden würden. Und deshalb haben wir gesagt, okay, bei manchen Produkten, da kommt es ja dann meistens auf das Gewicht und auf die Größe vom Paket an, macht es mehr Sinn, wenn Amazon das für uns versendet und bei anderen Produkten macht es mehr Sinn, wenn wir das versenden.
Verstanden. Ihr seid relativ international aufgestellt, also mit vielen verschiedenen Ländermärkten, die ihr bespielt. Du hast auch gesagt, ihr habt irgendwann den Schritt in die USA gemacht und dann irgendwann UK, ja ein Markt, vor dem immer wieder auch mal Verkaufspartner zurückschrecken wegen Steuer- und Zollthematiken. Wie beherrscht ihr, wie managt ihr die Komplexität gerade so auf der Steuer- und Zollseite?
Also ja, es ist wirklich eine Komplexität und das macht bei uns die Buchhaltung, die das sehr gut im Griff hat. Allerdings wurden wir Ende letzten Jahres von Textu stark überrascht, als wir eine E-Mail bekommen haben, wo sie gesagt haben, wir stellen den kompletten Umsatzsteuermeldungen ab mit 30. April.
Und da mussten wir. Da wart ihr nicht alleine mit der Überraschung, würde ich
sagen.
Ja,
das glaube ich. Vor allem, weil ihr auch einen Podcast mit Textu hattet und wo ihr dann gesagt habt, ja, okay, das läuft, da muss man nichts machen, freut mich. Hat dann leider anders ausgesehen, aber da haben wir jetzt eben einen neuen Partner gefunden, wo jetzt letzte Woche die Übergabe stattgefunden hat. Klar, anfangs war es schon kompliziert, weil lagerst du in diesem Land, verschickst du nur in dieses Land, das ist schon sehr kompliziert. Ich muss sagen, mit UK ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Du musst halt deine Steuern machen, ja, das muss jeder. Und beim Einfuhr ist es eigentlich auch relativ unkompliziert. Das funktioniert bei uns eigentlich alles ohne Probleme. Es ist zwar immer eine Learning Curve und bei den ersten 3, 4 Sendungen geht mal was schief, weil dann fehlt da das Dokument und fehlt da das Dokument. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, handeln das die Kollegen bei uns im Haus sehr gut.
Und das Thema USA, ja, ein Evergreen in diesem Podcast. Wie ist da euer Setup? Habt ihr den Weg gewählt über eine eigene amerikanische Entity?
Genau, wir haben in USA eine eigene Firma, die betreut so quasi die USA selber und eben auch Kanada, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt für Kanada keine eigene Firma gründen, weil dann eben wieder der ganze Aufwand dahinter steckt, ohne zu wissen, dass Kanada sehr, sehr gut läuft. Fast so gut wie USA, muss ich sagen, da hätten wir uns nie gedacht. Und da haben wir 2023 begonnen, für unsere Produkte, also für die kompostierbaren Beutel, aber auch eben die Verpackungen, braucht es eigene Zertifizierungen, dass diese kompostierbar sind. Das hat etwas gedauert für die USA. Da haben wir circa ein Jahr verloren, wo wir wegen den Zertifizierungen rumgemacht haben. Und ja, wie wir die Zertifizierungen hatten, hat die Produktion losgelegt und dann ging die erste Sendung im Sommer 2023 in die USA.
Ihr steuert das Geschäft über alle Märkte, über alle Länder, aber aus Österreich heraus?
Genau.
Oder gibt es auch lokale externe Partner?
Das wird alles von Österreich aus gesteuert, außer für die Werbung in USA, da haben wir einen externen Partner.
Okay. Und auch Amazon bietet ja eine ganze Reihe von Services an für Internationalisierung in unterschiedlichen Spielarten, auch für viele Felder drumherum. Nutzt ihr davon was?
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ja, also wir sind eben beim SAS-Service, was uns sehr gut hilft. Wir haben da eine Doppeltreuerin. Und ansonsten, ja, FBA natürlich. Ansonsten könnten wir zum Beispiel nicht in Italien verschicken. Wir könnten nicht in den USA verschicken oder in Kanada. Und das sind eigentlich so die Hauptservices. Also sämtliche Steuersachen oder Transportsachen zu einem Amazon-Lager, das machen wir eigentlich großteils selber.
Müsste nicht eigentlich mit eurem Schwerpunkt auch auf Unternehmenskunden oder auf B2B-Kunden Amazon Business für euch ein großes Potenzial sein?
Amazon Business ist ein großes Potenzial für uns. Da hatten wir uns auch letztes Jahr im Herbst mit jemandem vom SAS-Programm bzw. vom B2B-Programm unterhalten. Ich schrecke da allerdings von den Steuern etwas zurück, muss ich sagen. Und das ist eigentlich das einzige Thema, weil uns da niemand eine klare Auskunft geben kann. Sei es jetzt der Steuerberater oder damals Textu, wie sich das verhält, wenn jetzt ein B2B-Kunde bei uns einkauft. Und deshalb haben wir uns da jetzt noch nicht so vorgewagt, wie wir es eigentlich sollten, aber es ist schon in der Planung, dass wir da heuer nochmals starten, weil wir das Hauptproblem, was wir damals hatten, war, dass wir von Amazon keine UID-Nummern bekommen haben. Und das hat in Folge geheißen, dass wir keine Rechnungen steuerfrei ausstellen konnten. Aber das funktioniert jetzt mittlerweile mit der Schnittstelle, die wir bei Amazon verwenden. Und deshalb ist das für heuer geplant, dass wir dann eben wieder dem B2B-Programm beitreten, dass wir auch unsere B2B-Verkäufe weiterhin steigern konnten. Weil wir sind dem Programm mal beigetreten für, ich glaube, es war 1 oder 2 Wochen, wo wir dann eben festgestellt haben, dass es das Problem mit der UID-Nummer gibt. Und da hatten wir einen deutlichen Anstieg der B2B-Verkäufe feststellen können. mussten wir dann aber leider einstellen, eben aufgrund, dass wir unsere OED-Nummern von unserem Schnittstellenanbieter damals nicht bekommen haben.
Wenn ich so drüber nachdenke, ein weiteres, ich sag mal, Amazon-Feature oder Amazon-Service, der mir jetzt erstmal auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, wäre das ganze Thema Sparabo, weil wenn ich irgendwas in relativ erwartbarer Frequenz wieder kaufen muss, dann sind es eigentlich Müllsäcke. Also ich kann es zumindest aus eigener Erfahrung hier zu Hause sagen. Nutzt ihr das?
Ja, gut, dass du das erwähnst. Ja, selbstverständlich nutzen wir das. Auf das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgedacht. Wir nutzen das in allen Märkten, wo wir tätig sind, und es funktioniert sehr gut. Vor allem in Deutschland ist generell unser größter Markt und da haben wir sehr gute Abonnementzahlen und man kann das sehr gut bewerben und es funktioniert einfach sehr gut, ja.
Wenn du sagst, es funktioniert sehr gut, wie viel von eurem gesamten Amazon-Business kommt über Sparabos?
Ich würde sagen, circa 10-15%.
Okay, das ist auf jeden Fall signifikant. Wenn man jetzt nach vorne guckt, bei 55 Millionen, seid ihr jetzt, wie groß wart ihr, als du es übernommen hast?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Da waren wir vielleicht bei circa 30 Millionen Euro. Der Großteil vom Umsatz kommt natürlich von der Produktion. Und so hat sich das in den letzten 5 Jahren entwickelt. Ja, also zum Glück müssen wir sagen, es steckt sehr viel Arbeit dahinter und wir schauen natürlich, dass wir uns permanent weiterentwickeln.
Jetzt bist du ja noch jung und hast noch einen großen Teil deines Berufslebens und Unternehmerlebens sicherlich vor dir. Wie groß kriegst du das Familienunternehmen? Was glaubst du, ist so eine realistische Größenordnung, wo ihr mal umsatzmäßig stehen könnt?
Ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil wir in unserem Gebiet schon auch etwas von der Politik abhängig sind, welche Gesetze die jetzt machen. Und wenn sich das zu unseren Gunsten entwickeln sollte, sei es jetzt in Europa oder in den USA, dann kann man da definitiv sicher auch vom doppelten Umsatz sprechen, ja. Ist aber eben doch schon etwas abhängig, was sich die Politiker in den jeweiligen Ländern oder Regionen überlegen.
Wenn das für euch der größte Wachstumshebel ist, müsstest du dann nicht eigentlich den Großteil deiner Zeit in Brüssel oder nahe an anderen Parlamenten verbringen, um da zu lobbyieren oder zu versuchen, diese politischen Entscheidungsprozesse mit in die richtige Richtung zu bewegen? Das erscheint mir unternehmerisch der mit Abstand größte Hebel zu sein.
Wir sind da bei verschiedenen Organisationen dabei, die das für uns machen. Und da sind wir eben nicht nur eine Firma, so wie wir das jetzt machen würden, sondern da sind es gleich 20, 30, 40 Firmen. Das heißt, da gibt es eine Organisation, zum Beispiel die European Bioplastics, die sitzen direkt in Brüssel und die machen das im Prinzip für die Industrie, wo wir vertreten sind.
Okay. Wenn wir dann nochmal auf Wachstumshebel gucken, die du vielleicht ein bisschen unmittelbarer beeinflussen kannst als jetzt politische Entscheidungen auf EU-Ebene. Was glaubst du denn, sind andere Wachstumsmöglichkeiten für euch? Ist das eher nochmal in andere Märkte gehen? Ist das eher Produkt- und Category Expansion? Wo denkt ihr so drüber nach?
Also andere Märkte schließen wir im Moment mal aus, weil ich glaube, wir sind jetzt, was die Marktanzahl geht, für unsere Firmengröße relativ gut vertreten. Wir haben uns im Jänner für das Fulfillment by Merchants, also Prime durch Verkäufer im Prinzip, beworben. Da waren wir jetzt in der Testphase und das wurde vor 2 Wochen bestätigt, dass wir da jetzt teilnehmen können. Und dadurch erwarten wir uns auch eine Umsatzsteigerung, was generell jetzt in den bestehenden Märkten zu erwarten ist. Also da haben wir schon große Ziele, was wir da in Zukunft erreichen wollen, ja.
Der Trend zu Nachhaltigkeit oder nachhaltigeren Produkten, mehr Umweltfreundlichkeit, der ist ja nach wie vor da und umfasst ja im Zweifel noch viel mehr Produkte. Ich habe mal von einem großen deutschen Hersteller von so Frischhaltefolien für die Küche gehört, deren Sorge ist eigentlich, dass sie die neue Zigarette werden. Also das nächste uncoole Produkt, weil Plastik eben erkennbar nicht gut für die Umwelt ist. Und wenn man der These glaubt, dann gibt es ja noch wahnsinnig viel mehr Produkte, wo die heute sehr stark auf klassischen Plastikprodukten basieren, die man vielleicht mit eurem Wissen, eurem Know-how, euren Ressourcen auch noch umweltfreundlicher gestalten könnte. Also denkt ihr auch nochmal so über ganz andere Produkte und Kategorien nach?
Wir denken ständig über neue Produkte und andere Kategorien nach. Ich muss dazu aber auch sagen, dass man sollte jetzt die Plastikprodukte nicht verteufeln, ja, weil sie haben jedem Menschen in den letzten 30, 40 Jahren geholfen. Und klar, der Markt entwickelt sich weiter, die Bedürfnisse ändern sich, wie du gesagt hast, mehr Umweltfreundlichkeit. Und wir schauen eben, dass man aus bestehenden Plastikprodukten umweltfreundliche Produkte machen kann. Die neueste Investition bzw. Innovation, die wir gemacht haben, sind die Sticker, die auf dem Obst drauf sind, zum Beispiel auf dem Apfel oder auf der Kiwi. Das sind ja im Moment alles Plastiksticker und die können wir bereits durch kompostierbare Sticker ersetzen, um wieder auf die EU zurückzukommen. Da gibt es eine EU-Regelung, die besagt, diese müssen alle kompostierbar sein. Die produzieren wir bereits und diese werden bereits verwendet. Und das ist aktuell die Nische, wo wir reingehen und wo wir schon wahrscheinlich das beste Know-how in diesem Bereich jetzt haben, was kompostierbare Etiketten angeht.
Bisschen weniger eine E-Commerce-nahe Frage, aber aus unternehmerischer Sicht finde ich es total interessant, wie ihr so über Unternehmenskultur nachdenkt. Also gerade wenn man jetzt so in einem Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs ist, dann glaube ich, ist das ja ein totales Asset auch für die Kultur und Identifikation von Mitarbeitenden mit euch als Unternehmen. Kannst du da mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr euch da positioniert und was da bei euch auch wichtig ist?
Also in der Region sind wir schon sehr bekannt und wenn sich Menschen bei uns bewerben, dann sagen mittlerweile immer mehr Menschen, sie wollen etwas Gutes für die Umwelt tun oder sie haben zum Beispiel Nachwuchs bekommen und sie wollen etwas Sinnvolles für ihre Nachkommen machen, wo sie zu ihrem Kind sagen können, hey, schau, ich arbeite für ein Unternehmen, das nachhaltige Produkte verkauft. Also von den individuellen Personen merkt man immer mehr, dass diese mehr nachhaltiger und umweltbewusster leben wollen. Klar, es geht nicht in jedem Bereich. Ja, man kann nicht auf alles verzichten, aber man merkt, dass immer mehr Menschen es probieren und auch ihr Leben Schritt für Schritt etwas verändern wollen, dass sie auch einen Einfluss auf eine nachhaltigere Zukunft haben.
Glaubst du, euer Familienunternehmen ist auch in der nächsten Generation noch in Familienhand oder wird von zum Beispiel deinen Kindern geführt?
Hoffe ich natürlich, ja. Man kann natürlich zu den Kindern nie sagen, du musst das jetzt machen. Unsere Kleine ist noch sehr klein und mal schauen, was die dann für die Zukunft so geplant hat. Aber natürlich hofft man als Elternteil und gleichzeitig auch als Unternehmensinhaber, dass dann die Nachkommen die Firma weiterführen wollen.
Ja. Dabei drücken wir viel Daumen. Ich finde es wirklich eine beeindruckende Geschichte. Wahnsinnig großes Business. Hätte ich mich vorab total verschätzt, wie viel Umsatz man so mit den Produkten machen kann. Und ja, zweifelsohne, es braucht mehr Unternehmen wie euch, wie eures, die nicht nur darüber nachdenken, wie man Unternehmertum monetär maximieren und optimieren kann, sondern eben damit auch irgendwie hilft, ja, Nachhaltigkeit in immer mehr Haushalte zu bringen. Wahnsinnig inspirierend. Vielen Dank, dass du das geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung, Jan.
Mehr zu Christian, zu Natura Biomat gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung unter amazon.de/podcast. Und die nächste Folge gibt es alle 14 Tage wieder überall, wo es Podcast gibt. Lasst uns ein Like da, abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Und in dem Sinne, Servus nach Tirol. Danke, Christian.
Ciao, Jan. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.